Und dann, wie gesagt, aber eigentlich versuchen wir immer noch mit den Prozessen und Methoden der vergangenen Jahre diese neuen großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Und brauchen wir nicht, statt dass wir die ganze Zeit nur über das Was sprechen, auch eigentlich eine Innovation auf dem Wie? Wir als Gesellschaft, so, wir stehen jetzt vor großer gesellschaftlichem Umbruch und Transformation, dass wir die nächsten Jahre meistern müssen. Klimawandel ist nur ein Beispiel. Meine Schere zwischen Arm und Reich ist das nächste. Das ist die ganze Frage, wie wir eigentlich mit psychischer Gesundheit umgehen, ist, glaube ich, wieder die nächste. Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Und da sind wir genau bei diesem Offenen. Also brauchen wir nicht ganz neue Methoden und Prozesse, um da überhaupt ranzukommen, überhaupt die Möglichkeiten zu haben, neue Lösungsansätze hinten raus zu produzieren.
Hallo und herzlich willkommen im Salon Frou Frou, dem Podcast des Frou-Instituts. Mein Name ist Sandra Halter und ich bin heute zum allerersten Mal eure Gastgeberin und grüße euch direkt aus dem ehemaligen Weinkabarett Salon Frou Frou, in dessen Räumen sich heute das Frou-Institut befindet und daher kommt auch der Name unseres Podcasts. Das war nämlich in den sogenannten Roaring Twenties ein berühmt-berüchtigtes Kabarett. In mein Kabarett. Ich sende noch ganz kurz ganz besondere Grüße nach Brüssel, denn da lebt inzwischen euer bisheriger Gastgeber Felix Jung. Also Bonjour und Hey nach Brüssel. Und dann begrüße ich jetzt ganz herzlich, oder ich freue mich sehr, dass sie heute da ist und meine erste Gästin ist. Und zwar ist das Henrike Schlottmann. Sie ist Geschäftsführerin bei Project Together. Project Together ist eine Innovationsplattform, die InitiatorInnen und InnovatorInnen dabei unterstützt, konkrete Lösungen für unsere Zukunft zu entwickeln und das eben an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich möchte noch hinzufügen, dass Henrike dieses Jahr zur Social Entrepreneurin des Jahres 2021 ausgezeichnet wurde vom Bundesverband Deutsche Startups e.V. Liebe Henrike, ich freue mich, dass du da bist.
Super cool, dass ich dein erster Gast sein darf. Deine erste Gästin.
Ja, meine erste Gästin. Wir können ja gleich mal dann mit der ersten Frage starten und die übernehme ich von meinem lieben Kollegen Felix Jung, weil die perfekt zum Salon Frou Frou passt und auch ganz gut beschreibt, was du so machst. Wenn dein Unternehmen, also Project Together, eine Bühnenshow wäre, wie würde diese Bühnenshow heißen und welche Rolle würdest du darin spielen?
Ihr startet direkt natürlich mit den schwierigen Fragen. Ganz spontan würde ich tatsächlich sagen, es wäre wahrscheinlich irgendwie eine Art von Impro-Theater, also Improvisationstheater, bei dem irgendwie so wahrscheinlich sogar das Publikum mitspielen könnte. Also es spielt natürlich so ein bisschen an auf irgendwie so diese gesellschaftlichen Innovationsprozesse, die wir machen. Wir nennen das Ganze ja Open Social Innovation, also wirklich so Prozesse, wo Leute aus der breiten Gesellschaft dabei sein können und an der gesellschaftlichen Transformation mitwirken können. Und wenn ich dem Ganzen jetzt noch einen Namen geben würde, ich glaube, ich würde irgendwie sowas sagen wie so on a mission oder so auf in die gemeinsame Mission. Also wir sind tatsächlich, und damit meine ich nicht nur sozusagen oder eine Mission, auch wirklich im Sinne von ein großes gemeinsames gesellschaftliches Ziel setzen und dann wirklich alle Kräfte dahinter bündeln, auch dieses Ziel zu erreichen. Also genau, ich glaube, es wäre so eine Art Impro-Theater, wo man auch echt nicht weiß, was da hinten bei rauskommen kann und man zu jedem Zeitpunkt auch nochmal irgendwie anders abbiegen kann.
Und deine Rolle wäre dann auch gar nicht so festgelegt?
Genau, meine Rolle wäre wahrscheinlich gar nicht so festgelegt, sondern man springt dann immer mal rein, wo es gerade notwendig ist, wo man gerade sieht, dass man weiterdenken muss. Und ich würde sagen, ja, wahrscheinlich so eine sehr, sehr offene Rolle, aber auch viel am Zuhören, am Lernen, am Verstehen, am Aufnehmen und am Weiterspielen.
Cool, das hört sich gut an. Was macht denn für dich, fangen wir mal ganz von vorne an, was macht denn für dich eine innovative Idee aus oder auch eine zukunftsfähige Idee?
Genau, also jetzt kann man natürlich irgendwie so ein bisschen die klassische Antwort geben, so rund um irgendwie, das ist eine Idee, die originell ist, neu ist, die irgendwie Dinge neu zusammenbringt, die vielleicht auch neue AkteurInnen neu zusammenbringt. Aber ich glaube, was da vor allem wichtig ist, und du hast es vielleicht gerade schon ein bisschen mit diesem nicht nur innovativ, sondern zukunftsfähig auch gesagt, ist, Innovation ist immer nur der eine Teil. Also gute Ideen haben ständig Leute unter der Dusche, irgendwie beim Kaffee trinken oder irgendwie in der Unterhaltung mit der besten Freundin. Aber die Frage ist ja auch, kann man eine gute Idee auch wirklich in die Umsetzung und dann auch natürlich in die Skalierung bringen? Und ich würde sagen, eine wirklich gute, innovative Idee kann genau das. Die kann die Leute auch mitnehmen, die kann wirklich implementiert werden, die kann mit oder vielleicht sogar auch trotz bestehender Systeme in die Umsetzung gebracht werden und damit dann auch am Ende echte Veränderungen bewirken und Unterstützung finden. Also ich glaube, das ist nochmal der Unterschied zwischen, ich habe einfach mal eine spannende Idee und ich bring da wirklich sozusagen die PS auf die Straße.
Entscheidet ihr danach auch ein bisschen, welche Projekte ihr fördert? Also ob man sie zum Beispiel dann auch skalieren kann später? Spielt da auch die Persönlichkeit der Menschen dahinter eine Rolle? Ist das so eine Überschneidung? Ist das ganz viel, dann hat das auch mit dem Thema zu tun, worum es geht? Oder wie findet ihr dann auch? Das sind jetzt mehrere Fragen in einer. Auch wie findet ihr überhaupt die Projekte? Kommen die auf euch zu? Teilen wir das mal. Fangen wir mal an, wie ihr die auswählt.
Wie wählen wir die aus? Also bei uns, bei Project Together gilt tatsächlich ganz viel das Grundprinzip des Vertrauensvorschuss. Also wir wollen wirklich Leute im Tun kennenlernen und nicht nur basierend auf Anträgen. Das heißt, wir machen ja wirklich sehr große Programme. Also bei Update Deutschland, unserem letzten Programm, war es fast 300 soziale Initiativen, die teilgenommen haben. Bei den Programmen davor sind es immer rund 100. Bis bei Wir vs. Virus waren es knapp 150. Soziale Initiativen, also es ist ja wirklich eine sehr große, breite Gruppe, mit der wir anfangen, und da glauben wir auch bis heute ganz fest dran. Also dieses, man denkt ja immer am Anfang basierend auf irgendwelchen schriftlichen Projektvorstellungen, das könnte total spannend sein, und dann im Tun merkt man irgendwie, stellt sich raus, es geht doch in eine ganz andere Richtung oder man muss das Projekt doch ganz anders denken, und das passiert uns immer wieder, dass wir am Anfang, man hat ja dann irgendwie so Projekt, und man denkt, ach, das wird doch bestimmt richtig gut am Ende. Das sind immer andere Projekte. Also man liegt da eigentlich immer falsch. Und klar haben wir aber auch natürlich auch gewisse Kriterien, warum oder wie Leute aufgenommen werden, dass es letztendlich zwei groß. Das eine ist thematischer Fit, also sozusagen passt diese soziale Initiative in das ganze Thema, das wir uns gesetzt haben. Also wir arbeiten ja entlang von, wir nennen es so offiziell Missionen, also großen gesellschaftlichen Themen, die wir uns setzen. Das ist zum Beispiel klimapositive Landwirtschaft und Ernährung. Das ist, wir arbeiten zu einem, oder werden jetzt wieder arbeiten rund um das Thema Bildung. Wir arbeiten mit dem Programm Unmute Now rund um die Frage, was muss es eigentlich für neue Formen von Beteiligung für die junge Generation geben, für demokratische, politische Partizipation und Beteiligung? Also immer so ein bisschen die Frage, passt es natürlich in dieses Thema? Und dann das Zweite ist, und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was du gerade meintest, passt diese Initiative in unser Programm und andersrum? Und zwar, das ist natürlich die Frage, bieten wir die richtige Unterstützung und Mehrwert, aber auch kann das Projekt Mehrwert für die Community leisten, und hat das Projekt oder die InitiatorInnen das richtige Mindset im Sinne von, wir wollen ja wirklich mehr im Miteinander denken und weniger im Gegeneinander. Also können die auch ihr Ego zurücknehmen, wo es liegt, ihre primäre Motivation jetzt auch an diesem Programm teilzunehmen. Also diese beiden großen Sachen, also sozusagen thematisch und programmatisch passt das, und aber grundsätzlich eben im Zweifel der Vertrauensvorschuss.
Wie, wenn wir jetzt schon so beim Vertrauensvorschuss sind, weil es ist ja oft so, dass wenn Projekte gefördert werden oder auch jetzt Startups gefördert werden, dass dann ganz klar so ein Ergebnis erwartet wird. Und das hört sich jetzt so mehr auch nach danach an, als ob es wichtig wäre, dass das auch so ein bisschen ergebnisoffen ist. Also dass man, das höre ich da so ein bisschen raus bei Vertrauensvorschuss.
Absolut. Also vielleicht sollte ich einfach einmal grundsätzlich die Idee oder was sozusagen uns bei Project Together antreibt oder welche, was so unsere Grundideen sind, einfach einmal vorstellen. Und zwar, wir haben uns letztendlich angeschaut, haben gesagt, okay, wir als Gesellschaft, so, wir stehen jetzt irgendwie, und das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, irgendwie vor großer gesellschaftlichem Umbruch und Transformation, dass wir die nächsten Jahre meistern müssen. Und ich glaube, da würden auch ganz viele Leute mitgehen und sagen, ja, das stimmt. Klimawandel ist nur ein Beispiel. Meine Schere zwischen Arm und Reich ist das nächste. Das ist die ganze Frage, wie wir eigentlich mit psychischer Gesundheit umgehen, ist, glaube ich, wieder die nächste. Kreislaufwirtschaft und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, weil eigentlich versuchen wir immer noch mit den Prozessen und Methoden der vergangenen Jahre diese neuen großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Und brauchen wir nicht, statt dass wir die ganze Zeit nur über das Was sprechen, auch eigentlich eine Innovation auf dem Wie? Und da sind wir genau bei diesem Offenen. Also brauchen wir nicht ganz neue Methoden und Prozesse, um da überhaupt ranzukommen, überhaupt die Möglichkeiten zu haben, neue Lösungsansätze hinten raus zu produzieren und zu haben. Wir haben gesagt, sozusagen, wir wollen vor allem auch eben diese Innovation auf dem Wie wir eigentlich als Gesellschaft an diese großen Probleme herangehen. Wir nennen diesen ganzen Prozess eben Open Social Innovation, also wirklich einen offenen, breiten Beteiligungsprozess. Wir setzen natürlich eine klare Mission, so ein klares Ziel. Also es kann sowas sein wie klimapositive Landwirtschaft und Ernährung bis 2035. Oder es kann aber auch sowas sein wie, weiß ich nicht, ein anderes Beispiel, das wir jetzt noch nicht konkret gemacht haben, aber was ich immer ganz spannend finde, so kein Kind muss mehr in Armut leben, also dass man so ein klares Ziel setzt, aber dann natürlich auch da drin sehr viel Freiheiten lässt und gibt, weil wenn wir jetzt von Anfang an wüssten, was die richtigen Ergebnisse sind, dann müssen wir auch nicht so einen großen offenen Prozess machen. Und da ist ja diese Methode so entscheidend, dass man sagen kann, keiner kennt die Lösung. Also müssen wir sozusagen uns jetzt gemeinsam Gedanken machen. Ein sehr gutes Beispiel da ist tatsächlich von uns Wir versus Virus. Das ist ein großer Hackathon und Umsetzungsprogramm, den wir mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu Beginn der Corona-Krise gemacht haben. Es war wirklich kurz nach dem Lockdown und da wusste keiner, wie wir eigentlich mit den Herausforderungen rund um Corona umgehen. Wir haben es unter Schirmherrschaft der Hackathon ist tatsächlich unter Schirmherrschaft der Bundesregierung, das Umsetzungsprogramm dann unter Schirmherrschaft des Kanzleramts gewesen und da haben uns 2000 Herausforderungen erreicht aus Zivilgesellschaft, von Bürgerinnen und Bürgern, aus Ministerien, von Polizei, Grenzschutz, die wirklich gesagt haben, wir wissen auch nicht, das sind unsere Herausforderungen, lasst uns gemeinsam drüber nachdenken, wie wir Lösungen finden können. Also das war ganz konkret, das waren so, wie helfen wir Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden? Wie können wir es schaffen, diese Flut an Kurzarbeiteranträgen zu bewältigen? Und so weiter und so fort. Und das war wirklich so diese ganz offene Frage, auf die dann knapp 30.000 Menschen gemeinsam Lösungen entwickelt haben.
Also geht es dann ganz viel natürlich auch um Austausch, auch interdisziplinären Austausch und auch so ein bisschen, dass dann eben die Zivilgesellschaft und die Politik und dann auch die Wirtschaft so quasi zusammenarbeiten müssen. Das ist das wahrscheinlich, was du vorhin meintest, mit Problemlösungsprozesse zu schaffen oder eben das Wie.
Absolut. Also ich glaube, wir sehen da immer drei oder vier große Grundprinzipien. Das eine ist, ja, alle an einen Tisch. Also sozusagen, das können auch die Verursacher der Probleme sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und damit meine ich nicht so, jeder muss mit jedem sprechen, sondern wer ist relevant, um das Problem zu lösen. Und das kann eben aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft sein. Denn das Zweite ist, was ich schon kurz angesprochen habe, ist tatsächlich diese Missionsorientierung. Also ein großes, klares Ziel, hinter dem man diese Kräfte bündeln kann. Das Dritte, an das ich ganz fest glaube, ist dieses schnelle Testen, Iterieren, Weitermachen und das in der Realität. Also weg von, wir setzen uns hin an den Schreibtisch und überlegen, was irgendwie ein gutes Positionspapier wäre, sondern einfach mal sagen, wir probieren es aus. Bisschen wie so ein gesellschaftliches Reallabor. Und das Letzte ist halt tatsächlich das Vierte ist tatsächlich Kraft der Community und diese breite Beteiligung. Also Bürgerinnen und Bürger, Zivilgesellschaft sind ja eigentlich in vielen Themen ExpertInnen. Also ich glaube, wir werden es niemals schaffen, Probleme auf diese großen Fragen unserer Zeit zu entwickeln, wenn wir dieses Umsetzungspotenzial der Zivilgesellschaft nicht hebeln und einbinden. Also letztendlich diese vier, dieses alle an einen Tisch, Missionsorientierung, schnell testen und iterieren und in der Realität und dann so ein bisschen dieses Kraft der Community.
Gibt es denn etwas, was du dir ganz konkret wünschen würdest? Jetzt sind ja gerade Koalitionsverhandlungen und es wird wohl auch eine ganz neue Regierung, zum Teil neue Regierung geben. Gibt es etwas, was du oder was ihr euch bei Project Together konkret wünschen würdet?
Ja, super. Also super Frage, gerne. Ja, wir haben tatsächlich gerade letzte Woche ein öffentliches Positionspapier auch für die natürlich vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlung veröffentlicht. Das ist auch von rund 30 Expertinnen aus Digitalszene, Zivilgesellschaft, aber eben auch aus Verwaltung und Ministerien unterschrieben und unterstützt worden. Und da gibt es sagen wir letztendlich oder machen wir einen konkreten Vorschlag, wie wir basierend auf, also im Sondierungspapier stehen ja auch schon gesellschaftliche Innovationsprozesse verankert und machen einen konkreten Vorschlag, wie sowas aussehen könnte und auch sozusagen über die Erfahrungen, also natürlich basierend auf den Erfahrungen, die wir jetzt machen durften, aber auch darüber hinaus. Und es sind letztendlich drei große, also es lässt sich letztendlich auf drei große Forderungen zusammenfassen. Das eine ist tatsächlich diese ganze Koordination und dieses ganze Initiieren von solchen gesellschaftlichen Innovationsprozessen oder wir würden ja eben Open Social Innovation Prozessen sagen, und das sollte auf jeden Fall auch in enger Abstimmung mit Zivilgesellschaft. Da gibt es natürlich uns als Akteur, gibt es aber auch viele weitere, die auch solche Prozesse natürlich mit unterstützen, koordinieren und initiieren können. Und wir schlagen da auch ganz konkret vor, dass man das innerhalb der ersten 100 Tage der Regierung so einen ersten Prozess mal lostreten sollte. Also eine gemeinsame Mission setzen und sich auf den Weg machen und im Tun lernen und im Tun weitermachen. Das zweite ist tatsächlich die Bildung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Millionen Euro für soziale Innovationen, also um auch soziale Innovationen, die eben aus diesen gesellschaftlichen Innovationsprozessen rauskommen, überhaupt am Anfang mal mit, ich würde sagen, ja, wie so einem gesellschaftlichen Risikokapital auszustatten, dass man überhaupt mal anfangen kann, zu testen, zu iterieren, aber dann natürlich auch das entsprechende Kapital hat, um funktionierende Lösungsansätze in die Breite zu bringen und zu skalieren. Das ist sozusagen der zweite konkrete. Und das dritte ist, es braucht eben diese übergreifende Koordination auch in sozusagen der öffentlichen Verwaltung und Ministerien, also eine Einheit, die über alle Ministerien hinweg koordinieren kann, und vermutlich würde sowas angedockt sein am Kanzleramt, aber das bleibt da jetzt auch abzuwarten, wie sich da die neue Regierung aufstellt, aber das ist sozusagen aus unserer Sicht ganz ganz zentral, dass man eben genau nicht anfängt, in diesen verschiedenen Ministerien und Silos zu denken, sondern das auch über Ministerien hinweg. Und was wir eben mit Update Deutschland auch gesehen haben, nicht nur über Ministerien hinweg, sondern eben auch über alle föderalen Ebenen hinweg, also von BürgermeisterInnen, Länderregierungen bis Bundesebene, dass man da wirklich alle mitdenkt, weil das dürfen wir nicht vergessen, ganz oft sind es ja dann am Ende die Kommunen und die BürgermeisterInnen, die dann auch vor Ort die Ideen in die Umsetzung bringen.
Wie kann man denn sich das genau vorstellen, wie soziale Innovationen skaliert werden können? Das würde ich gerne nochmal nachfragen, weil es geht ja ganz oft, wenn man etwas gründet oder gerade im Unternehmertum, dann geht es ja zum Beispiel ganz klassisch um Gewinne, würde ich sagen. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn, ja, soziale Innovationen zu skalieren?
Nee, also das ist, glaube ich, so ein bisschen die spannende Frage, die ja gerade unseren ganzen Sektor treibt. Also es gibt ja diese klassischen Skalierungswege, die wir aus dem For-Profit-Sektor kennen. Und manchmal, klar, wenn es ein klassisches Geschäftsmodell gibt, in manchen Fällen kann man da bestimmt auch sich von inspirieren lassen, aber ich glaube, wir brauchen eben genau diese neuen Skalierungs- und Umsetzungswege. So, und was kann das konkret heißen? Das kann eben, auf der anderen Seite kann natürlich eine Initiative einfach über Nutzerzahlen skalieren, aber ganz oft ist es ja wirklich in Kombination mit Partnerschaften und letztendlich Pilotierungs- und Umsetzungs- und am Ende Umsetzungspartnerinnen. Und das kann eben auf der einen Seite können das klassische Unternehmen sein und auf der anderen Seite kann das eben aber auch öffentliche Verwaltung sein. Und vielleicht gebe ich da einfach mal konkrete Beispiele, und das sind halt, und aber ich glaube, genau da weiterzudenken und solche Skalierungswege in die öffentliche Verwaltung und auf der anderen Seite in Unternehmen jetzt aktiv zu bauen, ist, glaube ich, das, was wir jetzt in den nächsten Jahren machen müssen. Um mal an ein Beispiel aus unserer Farmful Climate Kohort oder aus unserem Farmful Climate Programm zu nehmen. Da gibt es eine Initiative, die heißt Du bist hier der Chef, und was die machen ist sehr nah an den VerbraucherInnen, die produzieren Milch, wo alles wirklich von VerbraucherInnen entschieden wurde. Also von was die Kuh gegessen hat, wo die steht, wie der Karton aussieht, wie der Transportweg ist, haben alles sozusagen die VerbraucherInnen entschieden. Und das ist ganz spannend zu sehen, dass sozusagen dadurch konnte gezeigt werden, dass VerbraucherInnen bereit sind, mitzuentscheiden, aber auch mehr dafür zu zahlen, wenn sie wissen sozusagen, wo das, wie das produziert wird und wie nachhaltig das auch produziert wird. Also sozusagen im Kleinen gezeigt, dass es funktioniert. Und das wird jetzt gerade zusammen mit verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern ausgerollt, also mit Rewe und so. Und das ist natürlich spannend, weil das alleine würde man niemals groß kriegen. Also da braucht man auch wieder diese Unternehmenspartner, die den Lebensmitteleinzelhandel, um sowas in die Breite zu bringen. Und Umsetzungswege in die öffentliche Verwaltung haben wir tatsächlich bei Wir versus Virus und Update Deutschland die unterschiedlichsten gesehen. Also Darf ich rein? Das ist eine Initiative, die damals, wie man das jetzt so ein bisschen so von der Luca-App und so kennt, wo man sozusagen scannen konnte und sich automatisch einscannen konnte, die damals in Bayern sehr schnell sehr groß geworden ist. Das ist tatsächlich ein Joint Venture gewesen mit der öffentlichen Verwaltung. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass bestimmte Initiativen als Dienstleister eingekauft werden, dass sie auch gekauft werden vom Staat, aber oftmals sind es eher so Pilotierungs- und Umsetzungspartnerschaften tatsächlich. Also, dass sie einfach sagen, wir arbeiten jetzt mal konkret als Partner zusammen, und am Ende kann es natürlich aber auch eine öffentliche Förderung sein. Meistens, und das ist halt da so spannend, gibt es aber auch noch nicht die klassischen Wege, wie das dann funktioniert. Also es gibt nicht die Töpfe, wo man dann sagt, ja, hier haben Bürgerinnen und Bürger eine gute soziale Idee und jetzt fördern wir die oder jetzt bringen wir die sozusagen hier mal bei uns in die Kommune und skalieren die. Und das ist eben genau das, was wir so spannend finden, jetzt auch zu bauen und da auch wirklich die konkreten Ansprechpartnerinnen und Wege zu schaffen. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, was ich immer total schön finde, ist, es kann tatsächlich auch so sein, dass dann der Bürgermeister einfach Mitgründer des Projekts wird. Das ist nämlich in Eschwege passiert mit Alexander Heppe. Der fand das Projekt so cool, dass ab der Deutschlandwochenende entstanden ist. Das heißt Lokalprojekte, dass er einfach Mitgründer geworden ist. Der arbeitet jetzt einfach mit in dem Projekt. Also solche Umsetzungswege gibt es auch. Also es gibt da noch nicht diese standardisierten Wege, wie das funktionieren kann. Aber auf jeden Fall ganz viele kreative Ideen.
Super cool. Und das hört sich ja auch so an, als hätte das aber auch so ein Pro und Contra. Also zum einen ist es noch so offen, auch dass es noch keine so fest, gerade in der Skalierung, so ganz feste Regeln gibt.
Absolut. Also wenn man sich wirklich mal das Potenzial anschaut, was Sozialunternehmerinnen oder soziale Innovationen haben, dann ist es enorm. Und man fragt sich immer, warum das eigentlich nicht noch viel breiter in die Umsetzung kommt. Also wie gesagt, die Studie von McKinsey und Ashoka, die 2019 veröffentlicht wurde, zeigt auch nochmal, also die haben wirklich mal das Potenzial von einzelnen sozialen Innovationen berechnet und kommen da auf ein Milliardenpotenzial allein an Kosteneinsparnissen. Also da sind dieser gesellschaftliche Mehrwert ist da noch gar nicht miterkannt, also mit eingerechnet. Das sind, wie wir gesagt haben, sowas wie Discovering Hands, die Brustkrebserkennung zusammen, neue Methoden für Brustkrebserkennung machen mit blinden Personen. Das sind knapp 200 Millionen pro Jahr an Kostenersparnis. Und da ist es natürlich spannend auch zu fragen, was könnten da denn wirklich für Umsetzungs- und Skalierungswege sagen? Also ist es sowas wie das Gesundheitsministerium? Muss das nicht eigentlich jetzt in die Regelversorgung kommen? Muss das nicht an die Krankenkassen? Und wie könnte da der Weg aussehen? Oder das andere Beispiel eben von Serlo, also digitales Lernen oder selbstständiges digitales Lernen. In Schulen ist so eine Online-Lernplattform, auch eben knapp 300 Millionen Kostenersparnis pro Jahr. Und da ist eben auch die Frage, muss es in die Kultusministerien, muss es in die Lehrpläne? Wie sieht da eigentlich ein Umsetzungsweg aus?
Gibt es denn zwischen Menschen, die Social Impact Unternehmen oder die soziale Innovation voranbringen möchten und sagen wir mal in Anführungszeichen, klassischen UnternehmerInnen, gibt es da Unterschiede?
Ich würde da ungern unterscheiden wollen. Also ich würde da irgendwie, also ich hoffe und wir können uns ja vielleicht in ein paar Jahren widersprechen, dass wir irgendwann nicht mehr von Sozialen, sondern einfach nur noch von UnternehmerInnen sprechen. Es ist ja eigentlich auch so in Deutschland eine lange Tradition, gerade die, wenn man sich Familienunternehmer anguckt, die sind ja eigentlich alle SozialunternehmerInnen. Also die wollen ja gerade, dass es ihrer Belegschaft gut geht, die haben ein Problem gesehen und haben dafür eine Lösung gebaut. Und das ist eigentlich das, was ich als Grundhaltung und Mindset auch von Sozialunternehmerinnen verstehe. Also ich sehe ein gesellschaftlich relevantes Problem und ich versuche auch mit einem gewissen Risiko dafür eine neue Lösung zu finden. Ich hoffe schwer, dass wir jetzt sozusagen in ein paar Jahren eigentlich nur noch SozialunternehmerInnen haben werden und dieses Wort sozial davor eigentlich gar nicht mehr brauchen. Aber ja, also ich glaube schon, dass es eine gewisse intrinsische Motivation gibt, die alle SozialunternehmerInnen mitbringen. Wobei, das will ich jetzt gar nicht so sagen, es gibt ja auch klassische Unternehmerinnen, die trotzdem auch das große Gemeinwohl im Blick haben können.
Ich habe noch eine Frage, die mir schon die ganze Zeit so auf der Zunge brennt, die jetzt so ein bisschen vielleicht nochmal zurückgeht, auf was wir davor mal gesprochen haben, weil man redet ja auch die ganze Zeit davon, dass es so viele Transformationsprozesse gerade in der Gesellschaft gibt. Es gibt so viele Diskurse, die jetzt relativ nicht neu sind, aber die jetzt so eine neue Dringlichkeit erfahren haben, sei es jetzt zum Beispiel zum Thema Antirassismus, auch Feminismus, auch Diversität, die ja schon lange da sind und diese Dringlichkeit gibt es natürlich schon lange, aber die jetzt irgendwie auch mehr von UnternehmerInnen oder allgemein von der Gesellschaft mehr gesehen werden, bietet das auch neue Chancen?
Also ich glaube auch, dass soziale Unternehmen gerade auch für diese verschiedenen Diskurse, ich meine, du hast jetzt nur ein paar beispielhaft genannt, aber auch letztendlich für Transformation, für wie wollen wir mit dem Thema irgendwie psychische Gesundheit umgehen, für Klimawandel, also dass die da überall, also was können Sozialunternehmerinnen leisten, welche Chance, welches Potenzial können die leisten, ist halt im Konkreten zeigen, wie es anders aussehen kann. Also im Kleinen und im Konkreten zeigen, so könnte eine Welt von morgen aussehen, in der wir, offen über psychische Gesundheit sprechen, in der wir klimapositiv oder klimatreib oder sogar klimapositiv leben, in der wir irgendwie einer Kreislaufwirtschaft folgen. Ja, ich glaube schon fest daran, dass Leute dann Veränderung glauben, wenn sie Veränderung sehen. Also wenn man wirklich sozusagen in ein Haus reinlaufen kann und sieht, wie Menschen irgendwie in zirkulären Kreisläufen irgendwie leben können, dann glauben Leute daran. Und ich glaube, das ist schon extrem wichtig, dass man da diese Beweise im Kleinen liefern kann, um zu zeigen, wie die Welt morgen anders aussehen kann. Und ich glaube, das können Sozialunternehmerinnen leisten und das eben auf den verschiedensten, bei den verschiedensten großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade noch haben und angehen müssen.
Vielen Dank, Henrike. Das war so ein tolles Gespräch mit dir. Und ich habe jetzt auch gemerkt, während dem ganzen Gespräch des Werten, dass ich immer breiter lächeln musste, weil das so positiv alles klingt und man dann irgendwie Lust hat oder man wirklich denkt, ja, da passiert so viel, dass man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat und man hört immer nur negative Sachen oder das geht nicht und das geht nicht und was für ein Potenzial in Ideen steckt und auch in Menschen steckt, das ist wirklich schön.
Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, also so diese Transformation werden wir auch nur hinkriegen natürlich, und das ist ja, wissen, glaube ich, auch viele, wenn wir es gemeinsam machen, aber auch, es beginnt auch wirklich bei jedem selber. Also wir müssen, glaube ich, wirklich bei jedem und jeder von uns anfangen, mit welchem Mindset wir an Dinge reingehen. Damit meine ich nicht so, wir müssen jetzt alle irgendwie vegan und so leben, also das meine ich damit gar nicht, sondern wir müssen da auf jeden Fall eher die Strukturen verändern. Aber ich glaube schon, diese Frage, wie interagiere ich mit anderen, welche Haltung habe ich, glaube, das ist schon etwas, an dem jeder und jede von uns anfangen muss zu arbeiten.
Ja, da stimme ich dir voll zu. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Wir haben ja mit der Bühnenshow angefangen am Anfang. Da würde ich jetzt gerne auch damit schließen. Und du kannst dir eine der drei Antworten raussuchen. Zum einen, welche Auszeichnung würdest du denn gerne für deine Bühnenshow beziehungsweise für Project Together in 5 Jahren entgegennehmen, sagen wir mal 5 Jahre. Die zweite Frage wäre, was wünschst du dir denn, wie das Publikum reagiert, was es mitnehmen soll? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du diese Frage aussuchen wirst. Und die dritte war eben, was du dir wünschen würdest, was die KritikerInnen schreiben.
Ja, du hast ja schon recht. Ich kann ja keine andere nehmen. Ich muss ja die Publikumsfrage nehmen. Nein, also ich würde mir natürlich wünschen, dass das Publikum aktiv dabei ist, dass kontroverse Meinungen diskutiert werden. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt auch gerade für die nächsten Jahre Räume zu schaffen, wo Menschen aus wirklich mit unterschiedlichen Meinungen, aus unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen und Schichten. Also ich sehe das bei mir selber, also so ne, mit wer im Freundeskreis ist und wer auch nicht im Freundeskreis ist, dass da sozusagen unterschiedlichste Personen zusammenkommen und trotzdem irgendwie am Ende ein schönes gemeinsames Impro-Theater wird. Das wäre sehr cool, wenn das klappen würde.
Super. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst. Ich bin super stolz, dass du mein erster Gast warst. Du bist definitiv eine tolle Gästin gewesen und du und Project Together, ihr passt super zum U-Institut-Podcast. Dann, dann ist es auch schon soweit, dass wir uns verabschieden aus dem Salon Frufru. Es ist leider zumindest jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so weit, dass man jetzt mit einem Bein anstoßen könnte. Aber das, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, könnt ihr das gerne machen. Und wie einer meiner besten Freunde immer so gerne sagt, 5 o'clock somewhere. Dann, wir hören uns bald wieder. Und dann, bis dann.